Liebe Geschwister, ich freue mich, wieder in eurer Mitte sein zu dürfen und ein Blick in den Kalender überrascht immer, wenn man dann feststellt, wie lange man schon nicht mehr hier war. Das letzte Mal, dass ich hier war, war im Februar und ich weiß noch, es war relativ kühl eigentlich und also muss das schon einige Zeit her gewesen sein. Ja, okay, 6 Monate gehen relativ schnell vorbei auf der einen Seite, auf der anderen Seite. 6 Monate ist eine relativ lange Zeit. Und aus diesem Grund, ich freue mich wirklich, wieder bei euch sein zu dürfen. Und das Thema, über das wir uns heute gemeinsam Gedanken machen, ist ein Thema, von dem ich ausgehe, da werden die meisten sagen, nee, also bitte nicht darüber, das möchten wir nicht. Es gibt eine Kurzfassung von der Predigt, wenigstens von der Überschrift, und eine Langfassung. Ich sage es nochmal beide. Die Kurzfassung, Gottes Ordnung. Langfassung, Gott bringt Ordnung in dein Leben. Wisst ihr, es gibt wenig Themen und es gibt wenig Sachen auf der Welt, von denen wir alle etwas wissen. Und es gibt einige Themen, die nimmt man zur Kenntnis und im Inneren denkt man, oh Mann, darüber wollen wir jetzt aber nicht reden. Nämlich der Begriff Ordnung. Das ist etwas, was uns von Kind auf, von ganz klein bis zum letzten Tag sozusagen begleitet. Also jeder wird bestimmt schon mal in der Schule gehört haben, hör mal, schreib mal ein bisschen ordentlicher. Oder er wird zu Hause gehört haben, hör mal, mach mal in deinem Zimmer ein bisschen Ordnung. Und wenn man dann älter geworden ist und man fährt Auto, dann kann es passieren, dass man angehalten wird und irgendjemand sagt einem dann, ja wissen Sie, wir haben eine Straßenverkehrsordnung und da müssen auch Sie sich dran halten. Und wenn da 50 steht, dürfen Sie nicht 100 fahren. Also dieser Begriff Ordnung, der begleitet uns in unserem Leben Tag ein, Tag aus. Und jetzt stehe ich hier vorne und rede über Gottes Ordnung. Muss das sein? Ich möchte euch zunächst mal die Grobgliederung meiner Predigt nennen. Da habe ich den ersten Komplex in meiner Predigt, das ist göttliche Ordnung im Allgemeinen. Der zweite Komplex wird umfassen die weltliche Ordnung von Gott eingesetzt. Und dann der Höhepunkt, das Interessanteste, wie ich hoffe, Gottes Ordnung für die Gemeinde. Oh, fangen wir erstmal mit dem an, was noch relativ unbefleckt und unbefangen ist. Göttliche Ordnung. Wisst ihr, wie ich eben schon gesagt habe, eine Ordnung begleitet ein sein ganzes Leben. Und die göttliche Ordnung begleitet uns noch viel länger. Göttliche Ordnung war eigentlich von Anfang an da. Und wenn es zum Beispiel im 1. Korinther 14,33 so schön heißt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Dann wird hier etwas wunderbar in der Bibel beschrieben, warum Gott eigentlich Ordnung eingesetzt hat. Warum? Weil es Frieden geben sollte. Und diese Verknüpfung, die ist unheimlich interessant. Nämlich man sagt, Gegenteil von Unordnung ist Ordnung. Aber hier wird etwas gesagt, nein. Hier wird Frieden und Ordnung miteinander in Verknüpfung gebracht. Wir sehen da eines, die Ordnung ist die Basis dafür, dass man Frieden hat. Und wenn wir uns zum Beispiel den Beginn ansehen, dann stellen wir eins fest, zuerst war unsere Erde wüst und leer. Da herrschte Unordnung in gewisser Weise. Da war nichts, da war Chaos. Und dann kam Gott. Und Gott brachte etwas zustande. Und das ist das wahnsinnig Interessante. Er brachte etwas zustande, was heute noch vom Bestand ist. Wenn wir zum Beispiel Jeremia lesen, Jeremia 31, Vers 35. Da heißt es, und Gott setzte die Sonne ein. Und das Licht war ein Zeichen für den Tag. Der Mond war da als Zeichen für die Nacht. Und wir lesen auch 1. Mose 8, Vers 22. Von nun an alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wisst ihr, da drückt Gott seine Liebe uns Menschen gegenüber aus, dass er sagt, ich gebe euch jetzt eine Ordnung und darauf könnt ihr euch verlassen und das wird geschehen. Und Tag und Nacht, die wird es geben. Und ihr werdet immer diesen Umstand vor Augen haben, solange ihr leben werdet. Er verbirgt sich dafür. Er zeigt uns darin unsere große Liebe. Und wisst ihr, es hat Versuche gegeben. Da hat man Menschen hingesetzt und hat gesagt, so passt mal auf, für euch gibt es jetzt keine Nacht mehr. 24 Stunden keine Nacht, 48 Stunden keine Nacht, 72 Stunden keine Nacht. Und danach? Die Menschen wussten nichts mehr, die waren fertig. Man hat sie damit verglichen, dass man sagt, okay, die haben sich dann so benommen, als ob sie 2 Flaschen Wodka getrunken hätten. Die sind nur noch durch die Welt getaumelt und waren fertig. Gott hat uns diese Ordnung gegeben, diese Ordnung, damit wir ein gutes Leben haben können. Und das Schöne ist, diese allgemeine Ordnung, die hat Gott uns allen Menschen gegeben. Nicht nur denen, die an ihn glauben, nein, auch denen, die sagen, wir haben eigentlich mit Gott gar nichts zu tun. Wir wollen mit Gott nichts zu tun haben. Wisst ihr, Liebe Gottes ist für alle Menschen da. Und diese Ordnung ist auch für alle Menschen da. Aber Gott ist auch bereit, Ordnungen zu setzen, die vielleicht hart sind. Adam und Eva, ganz am Anfang hat er eine Ordnung gegeben. Von allem dürfte essen, nur davon dürfte nicht essen. Sie haben es getan und Gott hat entsprechend seiner Anordnung eine Entscheidung getroffen. Aber er hat es nicht getan, um die Menschen sozusagen zu töten, sondern er hat ihnen gezeigt, wisst ihr, wenn ihr weiter existieren wollt, wenn ihr zusammen mit mir im Frieden leben wollt, dann müssen wir gemeinsam sozusagen ein Zusammenleben haben. Dann müssen wir Ordnung haben, die uns dieses Zusammenleben existieren. Und dass Gott nicht der Gott war, der vernichten will, sondern ein Gott, der zusammenleben möchte mit uns Menschen, der Frieden geben möchte, das sehen wir daran, dass er auf der einen Seite sofort den Menschen gesagt hat, ich werde diese Unordnung, die jetzt zwischen uns herrscht, dieser Unfrieden, den werde ich beseitigen. Den werde ich beseitigen und ich werde Satan sozusagen den Kopf zertreten und euch den Weg zeigen, wie wir wieder zusammenkommen können. Wenn Gott Ordnung setzt, ist das nicht dafür da, um uns Menschen zu drangsalieren, sondern es ist dafür da, um gemeinsam Frieden untereinander und Frieden zu Gott zu haben. Das ist der Grundgedanke, wenn Gott überhaupt Ordnung setzt, und zwar Ordnungen im Allgemeinen von Anfang bis zum Ende der Welt. Wisst ihr, ich habe eben darüber gesprochen, im zweiten Teil kommen wir dann zu einem Punkt, weltliche Ordnung, weltliche Obrigkeiten. Ist das nicht wunderbar? Da kommt Gott und sagt, passt mal auf, ihr Menschen, ich habe euch geschaffen und ich möchte, dass ihr gewisse Sachen selbst organisiert. Und ihr habt die Möglichkeit, Obrigkeiten zu wählen, Regierungen zu wählen, Leute einzusetzen, die vielleicht mit euch gemeinsam etwas machen. Uns ist das eigentlich mit dem Staat und mit der Regierung und alles, was da zusammenhängt, wunderbar bekannt. Wir kennen das. Da haben wir auf der einen Seite trotz alledem die Kirche, die Gemeinde und auf der anderen Seite die Obrigkeit, den Staat. Und den Römer können wir wunderbar nachlesen, wie es da heißt, seid der Obrigkeit untertan. Warum? Weil die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist letztendlich. Jetzt könnte man sagen, ja wunderbar, jetzt hat man da so eine Regierung, finden wir zwar nicht so ganz lustig, aber was soll's? Was sollen wir schon machen? Was soll eine Kirche bitteschön machen? Was soll eine Gemeinde machen, wenn sie da jetzt einen Staat, eine Regierung hat? Ist der... Eine Kirche hat ganz einfach die Aufgabe. Sie hatte sie und sie wird sie auch immer haben. Zu überprüfen, was macht der Staat? Ist der Staat so eingerichtet, dass er seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllt? Ist der Staat in der Lage, das umzusetzen, die Aufgaben umzusetzen, die Gott ihm für uns sozusagen übertragen hat? Oder macht ein Staat das, was er will? Wisst ihr, Probleme gibt es doch immer dann, und das hören wir jetzt immer wieder mit Korruption, wo gewisse Leute und wo gewisse Institutionen zu eng mit dem Staat zusammenarbeiten, wo man ganz einfach etwas vergisst, wie es weitergehen soll. Wo man vergisst, was ist jetzt eigentlich das Richtige, sondern man sagt, ach, das sind unsere Freunde, da sagen wir mal nichts. Verknüpfungen zwischen Kirche und Staat, die zu eng sind, führen dazu, dass eine Kirche das Handeln eines Staates nicht mehr objektiv überprüfen kann. Man könnte jetzt gehässig sagen, okay, was soll das eigentlich mit der Kirchensteuer? Warum muss der Staat das eintreiben? Des Brot ich ess, des Lied ich sing. Der Staat nimmt das Geld ein, er gibt es den Großkirchen weiter. Warum sind sie nicht so mutig und sagen, ey, wir wollen von denen nichts haben. Wir wollen getrennt sein. Staat, mach du deins, wir machen unsers. Es wäre vielleicht besser. Die erste Möglichkeit, die sozusagen jede Kirche hat, ich muss das Handeln des Staates hinterfragen. Zweite Möglichkeit, die ein Staat hat, nein, die eine Kirche hat im Zusammenhang mit einem Staat, ist die, wenn ein Staat etwas macht, dann muss die Kirche da sein, den Opfern dieses Staates, dieses Handelns zu helfen, bereit sein, auszugleichen. Bonhoeffer, wir haben das in unserer Betrachtung wunderbar angesprochen, hat einige Theorien aufgestellt und er sagte, wenn jemand als Opfer eines staatlichen Handelns da ist, da muss die Kirche da sein, muss ihm helfen, muss die Wunden verbinden. Bonhoeffer ist dann natürlich in seiner Überzeugung noch einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, warum sollen wir bitte schön so lange warten, bis sozusagen der Mensch von der Walze des Staates überrollt wird und platt gemacht wird? Hat man da als Kirche nicht auch das Recht, dem staatlichen Handeln sozusagen in die Weiche zu springen und zu sagen, bis hier und nicht weiter. Wenn man erkennt, staatliches Handeln geht hier zu weit. Staatliches Handeln geht so weit, dass Menschen drangsaliert werden. Muss man da vielleicht einen Schritt weiter gehen? Bonhoeffer hat zur damaligen Zeit gesagt, ja, man muss einen Schritt weiter gehen. Wisst ihr, damals war es eine andere Zeit, aber punktuell gesehen haben auch Christen das Recht, das schlechte Handeln eines Staates zu verhindern. Wenn der Staat nämlich aufhört, seine spezifischen und staatlichen Aufgaben wahrzunehmen, wenn er beginnt, sich in Sachen einzumischen, wo er nicht hingehört. Im Dritten Reich hat der Staat sich eingemischt und hat gesagt, alle Christen, die jüdische Vorfahren haben, sind aus den Gemeinden auszuschließen. Ein Bereich, wo der Staat nichts zu sagen hat. Wieso glaubt ein Staat, da eingreifen zu können? Er hat es getan. Das geht nicht. Kirche muss für alle Menschen offen sein, egal woher ich komme, egal wie meine Vergangenheit ist. Das ist das Wesen einer Gemeinde, einer Kirche, dass die Türen auf sind und von niemandem einem gesagt werden kann, ja, ist gut, der kommt daher, aus diesem Grund nehmen wir ihn nicht auf. Ein Staat hat dazu kein Recht. Und einem Staat muss man im übertragenen Sinne auch bereit sein, da die rote Karte zu zeigen und sagen, Staat, bis hier und nicht weiter. Handle du selbst. Und ein Staat hat Kirche zu respektieren. Und wenn er das nicht tut, dann muss man da klar Front gegen beziehen. Nämlich die Kirche ist der Ort, wo Frieden zu herrschen hat. Und nicht die Unvernunft und der Unfrieden und die angebliche Ordnung des Staates etwas zu sagen hat. Ich komme jetzt zum dritten Punkt. Gottes Anordnungen und Ordnungen für die Gemeinde. Ordnungen Gottes sind für ein friedvolles Zusammenleben auch in der Gemeinde da. Und wir wissen alle, wir haben da einen wieder Christen, hätte ich jetzt fast gesagt, nein, wir haben da jemanden, der alles gerne möchte, am liebsten aber Frieden in den Gemeinden kaputt machen. Und mit allen möglichen Mitteln wird das also versucht, und es gibt diese wunderschöne Anekdote, die höre ich immer furchtbar gerne. Die Engel Satans sitzen draußen vor der Kirche auf der Mauer und freuen sich und sind glücklich. Und da kommt dann der Oberste von denen vorbei und sagt, ey, hört mal, ihr habt eine Arbeit, ihr sollt in die Kirche reingehen, sollt da Unfrieden machen. Und ihr? Ihr setzt euch jetzt hier auf der Mauer vor die Kirche, seid glücklich in der Sonne und genießt das Leben. Ihr habt eine Arbeit zu verrichten, bringt Unfrieden. Und da sagt der, der am lautesten gelacht hat, hey, wieso sollen wir Unfrieden da reinbringen? Die haben Unfrieden, da müssen wir nicht mehr reingehen. Geschwister, manchmal habe ich so das Gefühl, wenn wir von Gottes Ordnung sprechen, dann hat jeder von uns Vorstellungen. Spreche ich von Gottes Ordnung oder spreche ich von einer Ordnung, von der wir ausgehen, dass es Gottes Ordnung ist? Und habe ich dann die Vorstellung, dass das, was ich als Ordnung ansehe, auch die Ordnung sein muss, die Gott als Ordnung nimmt? Ich sagte eben schon, jeder von uns hat seine eigene Ordnungsvorstellung. Und jetzt sind wir an diesem wahnsinnig interessanten Punkt, dass wir uns mal Gedanken darüber machen müssen, welche Anordnung und welche Ordnungen hat Gott eigentlich? Altes Testament, die 10 Gebote, da stehen. Und im Neuen Testament haben wir auch etwas. Da haben wir eine Anordnung. Da heißt es in Apostelgeschichte zum Beispiel 5,29, du Mensch, du musst mehr gehorchen deinem Gott als den Menschen. Das war die zweite. Die dritte Anordnung für unser Zusammenleben lautet Johannes 13,34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Die vierte Anordnung im Römerbrief 15, Vers 7. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Und die letzte Anordnung für unsere Gemeinde, für die Christenheit allgemein. Und er sprach zu ihnen, gehet hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geschwister, das sind die 5 zentralen Aussagen, das ist der rote Faden. Das sind die Anordnungen, die Gott uns gibt, wie wir miteinander umzugehen haben. Halte ich die 10 Gebote, ist es wunderbar. Wenn zwischen zwei Menschen die 10 Gebote eingehalten werden, wird es keinen Streit geben. Wenn ich Gott mehr gehorche als den Menschen, wenn ich Gott an die erste Stelle setze, wird das bedeuten, dass ich Frieden in meinem Herzen habe. Wenn ich meinen Nächsten wie mich selbst liebe, wie kann ich dem etwas Böses tun? Wenn ich meinen Nächsten wie mich selbst liebe, wie kann es sein, dass ich mein Butterbrot alleine esse und mit ihm nicht teile, wenn er Hunger hat? Und wenn ich Jesus Christus als mein Vorbild habe, wenn ich weiß, was Jesus Christus für mich getan hat, dann steht meine Tür offen, dann habe ich den anderen aufzunehmen. Nämlich Jesus Christus hat uns nicht nur im tatsächlichen Sinne aufgenommen, sondern er hat uns auch vorbehaltlos geliebt. Er hat mich, er hat dich mit deinen Sünden angenommen. Er ist bereit, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Egal, was du getan hast. Er gibt dir die Hand. Er streckt sie dir aus. Du musst sie aber bereit sein, anzunehmen. Er sagt nicht, hör mal, geh erstmal und wasch deine Hände, sondern er streckt dir die Hand hin, um dich zu sich zu ziehen und dir zu helfen. Und diese vier Sachen, die sollen allen Menschen gesagt werden, nämlich diesen Liebesbeweis, den soll man hinausbringen, diese frohe Botschaft soll man zeigen. Und das ist die zentrale Aussage, die eigentlich ausreicht, um ein Gemeindeleben zu führen. Mehr muss man gar nicht wissen und mehr muss man letztendlich auch nicht betrachten. Wisst ihr, in diesem Zusammenhang, insbesondere wenn man so die vielen Gesetze und Verordnungen glaubt, zu kennen, dann ist es immer wieder überraschend, wenn man also sieht, wie wir Menschen glauben, Ordnung schaffen zu können. Ich erinnere mich noch mit Interesse daran, in den 70er Jahren war zum Beispiel unsere Gemeindeordnung so ein Vokabelheft. So. Die hielt ungefähr, würde ich mal sagen, 15, 20 Jahre. Dann war es schon ein bisschen größeres Heftchen. Dann hatten wir schon so, ja, von der Größe her war es, was ist das, DIN A5? Nee, DIN A6? Ich weiß es nicht. Aber es ist wenigstens schon so dieses Muster eines schönen Taschenbuches gewesen. Und was man jetzt feststellt, ist, alle 3, 4 Jahre werden unsere Gemeindeordnungen immer dicker. Erst waren es 20 Seiten, dann waren es 50 Seiten, jetzt sind es 150 Seiten. Ist es deshalb besser geworden? Nö. Warum? Weil wir diese Vorstellung haben, je mehr Gesetze wir machen, umso sicherer wird unser Zusammenleben. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir glauben, je mehr Ordnung ich mache, umso schöner, umso sicherer ist die Welt. Und damit täuschen wir uns. Wisst ihr, alles, was wir Menschen an Gesetzen und Verordnungen machen, das ist nur Stückwerk und wir erkennen es nicht. In diesem Zusammenhang, um das zu verdeutlichen, jeder von euch hat doch sicherlich ein Handy, Smartphone oder die meisten. Hey, Geschwister, wir haben eine Verordnung, da steht schlicht und ergreifend drin, wer sein Smartphone im Auto benutzt, sein Mobilfunktelefon, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Wunderbar, steht alles drin. Aber wann benutze ich denn bitte schön mein Mobilfunktelefon im Auto? Wann benutze ich es? Ja, wenn ich telefoniere, ist doch klar. Also telefoniere ich nicht im Auto. Ah, ja, ich benutze mein Mobilfunktelefon, aber schlicht und ergreifend dann auch nach der Rechtsprechung, wenn ich mein Mobilfunktelefon in die Hand nehme und vielleicht nur ausschalte. Ich benutze mein Mobilfunktelefon aber auch dann, ja, wenn ich drauf gucke und sehe nach, wer hat mir denn gerade eine E-Mail geschickt? Ich benutze es, um einfach zu überprüfen, ja, was passiert denn jetzt? Und für die Leute, die vielleicht noch ab und zu diktieren, ins Diktiergerät oder so, ich kann mein Mobilfunktelefon auch als Diktiergerät benutzen, darf ich aber nicht machen, weil ich dann auch mein Mobilfunktelefon benutze. Wenn ich aber mein uraltes Diktiergerät aber nehme, so vor 15 Jahren hatten wir ja diese normalen, in Anführungszeichen, Diktiergeräte, das darf ich machen. Die gleiche Funktion, ich habe einmal mein Mobilfunktelefon in der Hand, diktiere etwas ab, das ist verboten. Ich nehme mein Diktiergerät in die Hand, diktiere etwas ab, das ist erlaubt. Was ich damit aufzeigen will, ist eines, wir machen Gesetze, von denen wir dann irgendwann mal sagen müssen, das ist doch alles nur noch unsinnig. Aber sie bestehen und wenn ihr erwischt werdet, 60 Euro und ein Punkt. Liebe Geschwister, an dieser Stelle kann ich mir gewisse Sachen nicht verkneifen, auch mal zu erwähnen. Gibt es vielleicht auch Gesetze und Regeln in unseren Gemeinden? Wer bestimmt eigentlich letztendlich, wer als Prediger auftreten darf oder nicht? Wer bestimmt die Regeln? Wer hat eigentlich bestimmt, dass wenn du Prediger werden möchtest, Abitur haben musst? Wer bestimmt eigentlich, dass wenn du Prediger werden möchtest, Abitur haben musst und mindestens 3 Jahre studieren musst oder aber, wenn du in einem anderen Land bist, 4 Jahre. Wer bestimmt eigentlich, dass du Griechisch können musst, Hebräisch können musst ein wenig, Latein wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wer bestimmt das eigentlich? Und ich möchte an dieser Stelle nicht auf den Punkt eingehen, wer bestimmt eigentlich, ob Männlein oder Weiblein. Steht in unserer Bibel irgendetwas darüber, dass ich Abitur haben muss, um zum theologischen Seminar gehen zu müssen, zu dürfen? Steht irgendwo etwas darüber, dass ich 3 oder 4 Jahre studieren muss? Hey, da finde ich nichts. Und dann muss ich ja letztendlich noch einen Landesausschuss oder eine Vereinigung finden, die bereit ist, mich als Praktikanten einzustellen und darüber hinaus, dann, nachdem ich mein Praktikum glorreich und erfolgreich hinter mich gebracht habe, bereit ist, mich auch noch als Prediger einzustellen. Hallo? Wer hat diese Verordnung denn gemacht? Geschwister, das sind menschliche Verordnungen, die gemacht worden sind. Und wenn ich mir dann also hier durchlese, welche Ordnung und Anordnung uns Gott gegeben hat, dann lese ich ehrlich gesagt nur eines. Geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium. Verbreitet die frohe Botschaft. Da steht nichts davon letztendlich, welche Voraussetzungen da sein müssen, damit ich studieren darf. Ein Studium ersetzt nicht die Verbreitung der frohen Botschaft, und zwar durch alle. Egal ob Männlein oder Weiblein, sondern es zeigt und sagt nur eins. Du musst die Liebe Gottes weiterbringen, du musst die Liebe Gottes letztendlich in dir verspüren und du musst letztendlich bereit sein, dein Leben auch danach auszurichten. Nimmst du deinen Nächsten an, wie dich Jesus Christus angenommen hat? Bist du bereit, deinen Nächsten anzunehmen, auch wenn er nicht aus Hamm kommt, auch wenn er nicht aus Deutschland kommt? Geschwister, wir sind alle Gottes Kinder, egal woher wir kommen. Niemand hat das Recht auf ein bestimmtes Land oder ein bestimmtes Territorium, sondern Gott lässt Sonne und Mond über uns allen aufgehen. Und wir sind alle Kinder Gottes unter seinem Himmelszelt. Und dass jetzt gerade sozusagen hier in Deutschland Grenzen sind oder in Holland Grenzen sind, das haben wir Menschen gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass Gott den deutschen Staat gegründet hat mit den Grenzen oder irgendeinen Staat. Sondern Gott hat uns die Erde gegeben, dass wir alle darauf leben können. Und so müssen wir auch unser Leben letztendlich danach ausrichten. Und für unsere Gemeinden bedeutet das, wir müssen uns gegenseitig annehmen, auch wenn es schwer ist, so wie wir sind. Warum? Weil Gott uns auch annimmt. Wir müssen bereit sein, unser Leben danach auszurichten. Und wir müssen bereit sein, hier in der Gemeinde das zu lernen. Nämlich, wenn wir nicht in der Lage sind, das in unseren Kirchen zu lernen, unseren christlichen, ursprünglichen Glauben zu lernen, wisst ihr, wie wollen wir dann bitte bereit sein, das Erlernte nach außen zu tragen, wenn wir es nicht gelernt haben? Dann unterscheiden wir Christen uns von niemandem außerhalb der Kirchen und das ist schade. Unser Vorbild ist Jesus Christus, auch in unserem tatsächlichen Leben. Und diese Heilsordnung, diese frohe Botschaft, die uns gegeben wurde, das ist die Lebensordnung, die Gott uns gegeben hat und die fortbestehen wird, bis Gott wiederkommen wird. Und da wird sich nichts ändern. Wir werden mit anderen Worten nicht alle 5 oder alle 10 Jahre, wie es bei Gemeindeordnungen oder bei sonstigen Verordnungen ist, ja, dass man sich wieder zusammensetzt und neue Gesetze machen muss, um sie dem Leben wieder anzupassen. Das gibt es bei Gottes Anordnungen für unser christliches Leben innerhalb und außerhalb der Gemeinde nicht. Da besteht eines, Bestandskraft. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und ich glaube, das sollten wir bei der Nachfolge Jesu Christi immer berücksichtigen. Gottes Ordnungen sind zu unserem Besten. Sie sind nicht dazu da, dass man sich gegenseitig fertig macht und dass man sich gegenseitig eventuell vorhält, wo man glaubt, besser zu sein als der andere. Dazu gehört Mut. Dazu gehört auch der Mut, eigene Fehler einmal einzugestehen und zu erkennen und zu wissen, dass vielleicht in gewisser Weise seine Gedanken in eine Richtung gehen, die nicht 100%ig richtig sind. Und um das auszuleben, brauchen wir eines. Wir brauchen den Segen Gottes, jetzt und in Zukunft. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Gottes Segen haben, das umzusetzen, was er als seine Ordnung ansieht und nicht das, was wir glauben, dass seine Ordnung ist und letztendlich es sich nur um unsere eigene Ordnung handelt, die wir in unserem menschlichen Unvermögen geschaffen haben. Gott segne uns. Amen.